starre Decke des Schnees oder der eisigen Kälte, Schnee gibt es ja kaum noch, ist ein bisschen zurückgegangen. Und stattdessen kommt eine sehr schöne Zeit, wo man ein bisschen das Leben wieder in den Adern spürt. Ich überlege, wie kriege ich mein nächstes Jahr Leben. Und ich dachte, dass wir zum Anlass des Frühlings einen kleinen Tanz in den Frühling machen. Ich möchte mit euch zusammen den Hare Krishna Mahamantra singen und dazu tanzen. Singen und tanzen, das ist so ein Ausdruck von spiritueller Freude und von Spiritualität. Ich weiß, dass manche von uns Tanzmuffel sind, was gut verständlich ist, denn wo gibt es denn noch einen guten Anlass zum Tanzen heutzutage? Ein paar Ausnahmen gibt es vielleicht, aber ja, auch diejenigen, die nicht regelmäßig das Tanzbein schwingen, möchte ich mitnehmen zu diesem Tanz, den spirituellen Tanz in den Frühling, indem ich euch einfach einen Tanzunterricht gebe. Diejenigen, die mich kennen, wissen schon, was jetzt kommt, der Swami-Step natürlich. Ich würde vorschlagen, dass wir uns alle mal auf die Beine stellen und dann...
Der relevanteste und das größte Instrument ist im Besitz der Freiheit. Shubha, darf ich vielleicht euch hinter den Form darauf hinweisen, wir hören ja jedes einzelne Wort, was natürlich sehr schön ist, aber das ist wahnsinnig hell. Vielleicht, wenn du es auch richtig findest, das ist ja nur ein Vorhang. Inwieweit hat das Lebewesen Freiheit in der materiellen Welt? Das ist ein Thema, was viele Philosophen des Abendlandes beschäftigt hat und das auch uns heute beschäftigen wird. Ich möchte euch einmal ganz kurz bitten, mit mir einen Anfängerkurs in Handlesekunst zu machen. Denn durch diese Handleseaufgabe, die ich euch stellen werde, werdet ihr selber euch Gedanken machen können über den Begriff der Freiheit. Ich brauche allerdings einen Kugelschreiber dazu, merke ich gerade. Hier habe ich einen, dankeschön. Ich möchte euch bitten, an eurer eigenen Hand etwas über eure Zukunft herauszufinden. Geht dabei um die rechte Hand. Oh, ich bin ein wahnsinnig schlechter Zeit, ne? Jeder Mensch hat eine rechte Hand. Und es gibt zwei Linien, die in diese Richtung verlaufen. Habt ihr diese beiden Linien? Ja. Und normalen Menschen sind es zwei. Diese beiden Linien hier. Ja? Eine davon, und zwar die vom Daumen aus am weitesten weg ist, wäre hier diese hier, ist die sogenannte Lebenslinie. Je nachdem, wie lang diese Linie ist, ist die Lebenserwartung von euch bemessen. Manche haben eine Linie, die nur bis hier geht. Deren Lebenserwartung ist sehr kurz. Während andere eine Linie haben, die bis ziemlich weit nach unten geht, deren Lebenserwartung ist länger. Und in jedem Fall endet die Lebenslinie irgendwo. Das ist bei euch auch der Fall. Das heißt, in jedem Fall müsst ihr sterben. Nach einer längeren Zeit oder nach einer kürzeren Zeit. Das ist der erste Kurs in der Handlesekunst. Wir müssen sterben. Haben wohl. Nach einer längeren oder einer kürzeren Zeit. Leute, die sich mit wirklichen Details der Handlesekunst auseinandergesetzt haben, können euch nach einem Blick auf eure Hand ziemlich genau die größeren oder bedeutungsvolleren Stationen in eurem Leben vorhersagen. Diese Tatsache weist darauf hin, dass unser Leben in gewisser Weise vorherbestimmt ist. Wenn du anhand der Handlesekunst herausfinden kannst, es ist wenn du anhand einer von irgendetwas vorhersagen kannst, was das Leben eines Menschen sein wird, bedeutet das, dass das Leben in gewisser Weise vorherbestimmt ist. In Bangalore gibt es eine legendäre Palmblatt-Bibliothek, die viele Mitglieder unserer Hare Krishna Bewegung schon besucht haben. Diese Palmblatt-Bibliothek wurde vor tausenden von Jahren von einem Weisen namens Bhrigu Muni geschrieben. Und das heißt, dass jeder, der diese Bibliothek findet, auch in dieser Bibliothek vorkommt. Das heißt, es gibt irgendwo in dieser Bibliothek ein Palmblatt, auf dem die vorherigen, das jetzige Leben und auch das zukünftige Leben des Finders niedergeschrieben ist. Und es ist interessant herauszufinden, dass diese Vorhersagen auch tatsächlich eintreten. Ein Bekannter von mir hatte einmal ein Buch darüber veröffentlicht und den Fall von einem sogenannten Bartholomew Schmidt aufgeschrieben. Bartholomew Schmidt kam aus oder kommt aus München, ein Bayer also, der in diesem Fall ein eher Realist, nicht von esoterischen Spekulationen hält, also ist. Und er kam also zu dieser Palmblatt-Bibliothek und sagte, ich habe ein paar Rupien, ich lasse ihm mal diesen esoterischen Spaß etwas kosten. Und er fragte die Leute, könnt ihr mir etwas über mich sagen? Komme ich überhaupt vor? Und die Leute sagten, bitte gib uns dein Geburtsdatum und am nächsten Morgen haben wir dein Palmblatt. Und als Bartholomew Schmidt am nächsten Morgen zurückkam, hatten die Leute schon ein Palmblatt vorbereitet, auf dem der Name stand Bartholomew Schmidt. Er hatte nur sein Datum, Geburtsdatum abgegeben und die breiten Kreise nicht seinen Namen. Du heißt, sie heißen Bartholomew Schmidt. In diesem Leben, wo sie die Bibliothek finden. Und ich dachte, naja, das heißt jetzt noch nicht, dass ich den Rest glaube. Was war ich denn in meinem letzten Leben? Sie haben mir eine Auskunft gegeben, die ich ja nicht weiß. Und was wird in diesem Leben mit mir geschehen? Ja, sagten die Priester, schauten mit einem verschmitzten Lächeln an, bevor sie Indien verlassen, werden sie heiraten. Unmöglich, sagte Bartholomew Schmidt, der so unromantischen Sorte von Menschen gehörte. Ich berechne meistens meine Schritte im Leben ein bisschen und bin nicht so spontan, besonders mit den Heiratsfragen. Er wusste nämlich, dass sein Flugzeug in 5 Tagen abflog. Da hat noch niemand in den Sinn, den er möglicherweise heiraten würde. Aber die Vorhersage war, die Vorhersage müsste also in 5 Tagen eintreffen, dass er sich so gnadenlos verlieben würde, dass er nicht anders konnte, können würde, als den Ehebund fürs Leben schließen würde. Am 4. Tag hatte er sich immer noch nicht verliebt, am 3. Tag noch immer nicht, am 2. Tag auch nicht. Es war nur noch 1 Tag übrig. Da geschah es. In Delhi, als er abflogen fliegen wollte, alles war schon bereit, entwickelte er eine solche Herzenszuneigung zu einer Inderin, dass er also mühsam nur lächelt und sagte also, wollen wir heiraten? Und die Inderin war nicht besonders traditionell eingestellt, das macht man das nicht so plötzlich, und war begeistert, eine Möglichkeit zu haben, in das Schlaraffenland Deutschland aufzubrechen. Viele Inder denken das. Sind dann doch gerne bereit, wieder nach Indien, gerne nach Indien zurückreisen, wenn sie die Realität herausgefunden haben. Und er verliebte sich also dermaßen, dass als er im Flugzeug war, war er verheiratet. Also das Jawort war gesprochen. Ich weiß nicht, ob die technischen Formalitäten da abgewickelt wurden in Delhi oder in Deutschland. Und Bartholomäus sagt seit der Zeit, I am a believer, ich glaube an die Palmblattbibliothek und damit auch an die Vorherbestimmung eines jeden Lebewesens. Ihr alle, die ihr hier seid, kennt euch bestimmt ein wenig mit der Philosophie der Bhagavad Gita aus und kennt dort und wisst, dass es dort ein Gesetz des Karma, von einem Gesetz des Karma gesprochen wird. Nach diesem Gesetz bringt jede Aktion, die wir tun, eine bestimmte Reaktion auf uns zurück. Alles, was wir im Leben erfahren, wird nicht blind dazu fallen, sondern von uns initiiert, von uns bestellt worden am Karma-Tresen der materiellen Natur. Jetzt kommt der Kellner wie in einem richtigen Restaurant zu uns und sagt, das ist dein, was du bestellt hast. Ein Gewinn in der Lotterie, ein Doktortitel, ein Autounfall, ein Zeuge eines schweren Raubmordes, was immer es sein mag, gutes oder schlechtes Karma, haben wir selber durch unsere vorangegangenen Tätigkeiten initiiert oder herbeigeführt. Ich möchte euch an dieser Stelle jetzt eine wichtige Frage stellen. Wir haben ein bisschen die Handlesekunst, wir haben sie nicht erklärt oder wir haben auch die Einführungsvorlesung, die ich euch gegeben habe, war nun wirklich nur, ich habe das so zum Spaß gesagt, war ja nicht eine Vorlesung über Handlesekunst, aber wir haben uns kurz damit beschäftigt, dass Dinge anscheinend schon feststehen, denn wie sonst könnte man es vorhersagen, indem man die Hand liest. Nachdem ihr das gehört habt, möchte ich euch fragen, was ist eure Überzeugung nach richtig? Es steht uns frei, unser Leben zu gestalten, oder unser Leben ist vorherbestimmt.
Vorherbestimmt.
Alles? Ja.
Bis zum Letzten.
Bis zum Letzten. Also ich sammle hier in meinem die Bettelmönche oder die Sanyasis, der in der indischen Zeit gehen so zu den Häusern der reichen Leute und sagen, Bhikshu, 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 bitte um Almosen und bewerfen die Leute da was rein. Heute für nach 5 Minuten mache ich das bei euch auch. Ihr seid reich an Wissen. Bitte werft eure Antworten hier rein. Haben wir Freiheit? Ist alles vorherbestimmt?
Ja, wenn man nicht dran glaubt. Wenn man nicht dran glaubt, dass es vorbestimmt ist, kann man machen, was man will.
Also wenn man glaubt, also hier ist eine interessante Antwort, die ich für die Tatsächlichen hören so nachwählen mache. Wenn man nicht glaubt, dass das alles vorherbestimmt ist, kann man machen, was man will.
Und das ist auch vorherbestimmt.
Nein, auch vorherbestimmt. Also das heißt ja, es gibt keine Vorherbestimmung. In der Frage meiner Überzeugung. Aha. Was gibt es noch?
Ich mache eh, was ich will.
Ich mache, was ich will.
Ich mache, was ich will.
Das ist da Bestimmung. Ich entscheide mein Leben selber. Aha. Also hier ist jemand, der sagt, wir haben eine Freiheit, die wir nutzen können. Mhm. Und zwei verschiedene Meinungen. Ich möchte ein bisschen in diese Frage Licht werfen von der religiösen Perspektive. Bestimmte Dinge im Leben sind vorherbestimmt durch mein vorangegangenes Tun. Ich habe lange Zeit einen Assistenten gehabt, der mir sagte, wie er zum späteren Leben gekommen ist. Er sagte einmal an einem sonnigen Tag im Frühling in Berlin auf einer Mauer und meditierte in den Frühling hinein, die Licht. Als plötzlich einstechenden Schmerz auf der Nase verspürt oder im nächsten Augenblick Blut im Mund oder die Nase runterlief. Und was war geschehen? Also das war dramatisch. Weil ein Trinker war gekommen, der hatte ihn dort gesehen und war mit seiner Medikation nicht einverstanden. Vielleicht stimmte ein Detail in seiner Meinung nicht und hat ihm mit großer Kraft einen Hieb auf die Nase versetzt. Nun, mein Assistent, ich war in diesem Augenblick, der Trinker war dann zurückgesprungen und war in die Kampfhaltung gegangen, vom Herzlanger, so in dem Stil. Mein Assistent war aber in diesem Augenblick bewusst, dass es nicht der Trinker war, der ihm eins auf die Nase gegeben hatte, sondern dass er sich vor einer Woche dermaßen gemein gegenüber seiner Freundin verhalten hatte, richtig gemein, schmutzig gemein und fies und noch ein paar Attribute, dass ihm ganz klar in diesem Augenblick, manchmal sind ein Dinge total klar und man weiß nicht wieso, das ist eine Art Eingebung, dass er das selber herbeigeführt hatte und jetzt eine Art sofortige oder eine Reaktion zu seinen Handlungen bekommen hatte. Ihm wurde in diesem Augenblick das Karma-Gesetz auf ganz einfache Art und Weise klar und er beschloss, jetzt nicht mit dem Trinker in einen Faustkampf hineinzugehen, sondern das ist schon gut. Der Trinker war dermaßen berührt, dass er in diesem Augenblick, dass er zu meinem Assistenten hinging und sagte, du, hier, nimm eine Mineralflasche. Und er zog eine Mineralwasserflasche aus einem der fünf Plastiktüten heraus für dich. Willst du mich nicht verprügeln jetzt? Nein, sagte er, das musst du bekommen. Du bist nur ein gerechtes Instrument meines Karma. Karma, ich verstand das nicht, das Trinker, aber er sagte, weißt du was? Jetzt, wo ich dich so sehe, ich versuche herauszufinden, warum habe ich dir einen Schlag versetzt? Und es gibt für mich nichts in der Welt, wie ich mir das erklären kann. Ich spürte plötzlich, versetzt ihm einen Schlag. Und ich war dann wie ein Instrument für eine, Trinker wirken sich nicht so differenziert aus, ich will jetzt auch nicht schöne poetische Worte in den Mund schieben, aber ihm war klar, dass er gar nicht anders hätte handeln können, weil er diesen Menschen, den er eigentlich nichts hatte, also er wurde von etwas getrieben, einer Kraft und so weiter. Ich möchte jetzt auch von diesem kleinen Beispiel Abstand nehmen und euch ganz kurz das Gesetz des Karma schildern. Die größeren Dinge, viele Dinge in unserem Leben kommen in unser Leben, obwohl wir es uns auf unerklärliche Art und Weise, sie sind plötzlich da und werden uns plötzlich gegeben. Und die meisten Menschen wissen nicht warum. Sie fragen dann, wieso musste mir das geschehen? Nach der vedischen Philosophie ist es ganz einfach zu erklären. Wir haben etwas getan, was eine Reaktion mit sich bringt. Wenn ich zum Beispiel in dieser Welt irgendetwas tue, ist damit eine Reaktion verbunden. Ich möchte ein einfaches Beispiel geben. Ich habe den Kugelschreiber heruntergekippt aus der Handfläche und es gab eine Reaktion. Er schlug auf den Boden auf, machte ein Lärmbild. Es kommt niemals vor in dieser Welt, dass der Kugelschreiber, wenn er einfach so fallen gelassen wird, plötzlich eine, sagen wir mal, Informationsrunde durch mein Publikum macht, sich dann entblößt, umkippt und sagt, rede nicht so viel oder irgendetwas. Er hat immer nur eine Reaktion, die vorausrechenbar ist. So sind auch Tätigkeiten, die wir in dieser Welt tun, jeweils mit einer bestimmten Reaktion gekoppelt. Es gibt ein Werk namens Vishnu Sangita, die genau analysiert, wie unser physischer Körper und Schwächen, die in dem Körper auftreten, Reaktionen auf Tätigkeiten sind, die ich nicht einmal in diesem Leben getan habe, sondern im vergangenen Leben. Viele von euch haben Krampfadern. Das ist eine Zivilisationserkrankung, die besonders in unserem Jahrhundert besonders auftritt. Die Brigusan, die Vishnusan, die da sagt, das Kampfarzt, die natürliche Folge sind für sexuelle Ausschweifungen, die in egoistischer Art und Weise stattgefunden haben. Und dass man jetzt eben, dass die man dachte, man ist der Anziehendste und Berauschendste und hätte das Recht, andere zum, sagen wir mal, als ein Objekt zu behandeln. Aber jetzt wird man durch das Gesetz des Karmas dazu geführt, zu verstehen, man ist nicht mehr der Schönste. Man hat Kampfadern. Schlechter Mundgeruch, auch etwas, was oft im Leben vorkommt, soll nach der Vishnu-Sangita verursacht worden sein durch üble Nachrede. Ihn jetzt gesehen, dass mein Hut auf dem Kopf, er denkt ja nun wieder, er ist Bill Clinton und so weiter. Mit solche Sachen. Ich kann mir auch vorstellen, dass übler Mundgeruch durch eine Mischung aus Pizza, Zitronensaft und einem anderen säurehaltigen Fruchtsaft zustande kommt. Das lässt du nicht verdauen, der Pizza wird. Aber es ist auch möglich, dass der Wischnis dann wieder, dass wir jetzt, da Übles aus unserem Mund gekommen ist, in einem, irgendwann mal, etwas richtig Übles, ich meine jetzt richtig eine Gemeinheit, ich habe das nicht ausformuliert, weil ich meiner Fantasie traue, das vorstellen zu können, das bringt eine Reaktion mit sich. Jede Tätigkeit erfährt, sehe einen Gedanken, und du bekommst eine Handlung. Sehe Handlungen, also sehen im Sinne von Aussagen, und du bekommst einen Charakter. Sehe einen Charakter, strahle einen Charakter aus, und du bekommst ein ganzes Leben. Das Karma-Gesetz beschreibt, dass 5 Dinge schon bei der Geburt stattfinden. Wir haben heute eine Taufe gemacht, und ich habe kurz daran denken müssen. Zum Zeitpunkt der Geburt steht bereits der Zeitpunkt des Todes fest. Die Frau, die man heiraten wird, wenn man ein Mann ist, oder der Mann, den man heiraten wird, wenn man eine Frau ist. Manche heiraten nicht, das steht auch schon fest. Das Maß an Glück und Leid, was ein Mensch erhalten wird. Und etwas anderes, was ich jetzt vergessen habe. 5 Dinge stehen fest zur Zeit der Geburt. Trotzdem, dieses Trotzdem würde ich mit ganz großen plakativen Farben in diesen Raum hineinmalen wollen. Spricht die vedische Zivilisation, oder sagen wir mal die vedische Philosophie, auch von Freiheit. Sie sagt, das, was ein Lebewesen von einem toten Objekt unterscheidet, ist Freiheit. Das, was das Bewusstsein von Nichtbewussten unterscheidet, ist Freiheit. Sie geben, das Bewusstsein kann frei entscheiden, jedoch nur entsprechend davon, wie frei man im Bewusstsein tatsächlich ist. Die Vedas beschreiben 5 Bewusstseinsstufen, in denen das ewige Lebewesen hineinkommt. Die erste Bewusstseinsstufe ist, wo das Lebewesen völlig bedeckt ist. Das ist, wenn die Seele in einen Fels hineinkommt oder in einen Kristall. Auch Kristalle wachsen manchmal und geben uns somit einen Hinweis, dass hier Leben vorhanden ist. Allerdings in einer unglaublich bedeckten Form, wo ganz wenig Ausdrucksmöglichkeiten bestehen. Das ist also die unterste Stufe des Bewusstseins, ist auch die unterste Stufe der Freiheit. Nämlich ein stark bedecktes Bewusstsein, wie wir es in Felsenstärke finden. Wenn die Seele im Evolutionskreislauf ein bisschen höher kommt, kommt sie in die Lebensform der Pflanze. Dort ist ihre Freiheit ein bisschen weiter ausgeprägt. Man nennt diese Pflanze, oder das Bewusstsein, die Bewusstseinsstufe der Pflanze, das stark eingeschränkte Bewusstsein. Auch Pflanzen haben Bewusstsein. Es gibt so ein schönes Buch, das ich als Kind gelesen habe. Das geheime Leben der Pflanzen war damals ein ganz interessantes, also sehr, fast ein Bestseller, wo also Versuche dargestellt wurden, die Zeichen, die auf, in der Pflanze eine Seele ist, die mit Bewusstsein dort gegenwärtig ist. Die nächste Stufe heißt, ist die Stufe der Menschen. Menschen, die im materiellen Bewusstsein sind. Das heißt, sie haben eine knospenmütige Stufe des Bewusstseins. Eine Stufe, die sich noch entwickeln kann. Eine Stufe darüber hinaus ist das erblühende Bewusstsein. Das ist ein Mensch, der anfängt, sich mit spirituellem Leben zu befassen. Und dann das voll erblühte Bewusstsein. Das ist eine selbstverwirklichte Seele. Und wenn man auf dieser hohen Stufe ist, der selbstverwirklichten Seele, ist man völlig frei. Wir finden solch ein Beispiel im Leben von Narada Muni. Narada Muni steht es frei, zu kommen und zu gehen, je nach seinem Wunsch. Wir haben in der guten alten Zeit, als wir im Tempel, also im Hamburger Tempel, immer bei unseren Kirtan, das heißt der Musik, die wir gemacht haben, singen und tanzen, einen extra Sitz reserviert. Ich kann mich einmal daran erinnern, ich kam damals gerade von einem Konzert in unseren Tempel hinein und setzte mich so unwissend auf den schönen Sitz. Es war so ein Sitz wie dieser hier. Sah ein bisschen bequemer aus und ich war ein bisschen ermüdet und setzte mich hin und gesagt, die wollte ich, nein, der Sitz ist reserviert. Oh, sorry, wusste ich nicht, dann habe ich mich woanders hingesetzt. Aber am Ende des Programmes saß noch immer keiner auf dem Sitz und ich dachte, ist der Gast nicht eingetroffen? Doch, sagten die Geweihten, er wird eingetroffen sein. Das ist leer gewesen. Und ich dachte, nein, du verstehst nicht. Hier hat eine spirituelle Persönlichkeit Platz genommen, namens Narada Muni, der immer kommt, wenn man die heiligen Namen Gottes singt. Haribol. Damals kriegte ich schon meine ersten Falten, das zwei Welten bei mir aufeinander, die wissenschaftlich orientierte und diese spirituelle Welt, die musste sehen, wie ich das verdauen konnte. Heute weiß ich, dass große Persönlichkeiten, die selbstverwirklichten Seelen, in der Lage sind, einfach nach Belieben und nach Wunsch zu reisen. Sie sind nicht gebunden an Geburt und auch nicht an Tod. Sie haben einen spirituellen Körper, einen ewigen Körper voller Glückseligkeit und Mystik. Kennt das, ne? Was sagst du mit den Kindern?
Ja, ja.
Hab Hunger. Jedoch, Menschen, die nicht so weit entwickelt sind, sind zu einem großen Teil bedingt. Freiheit ist also etwas, das ganz eng an unsere Entwicklungsstufe gebunden ist. Ich möchte euch einmal drei Menschentypen vorstellen, die euch bestimmt ein bisschen dazu machen. Der eine steht morgens auf, die ganze Nacht durchgezecht, guckt sich in den Spiegel an, haucht sich in die Hand und ist besorgt, ich muss jetzt zur Arbeit gehen, arbeitet den Tag über durch, streitet sich auf der Arbeitsstelle vielleicht und geht dann am Abend mit seinen Kumpanen in den Pub, wie sagt man, in die Trinkstube, trinkt dort. Und am Abend wird so gegen 11 Uhr fängt er an zu sprechen mit seinen Kumpanen. Also wir werden die Welt übernehmen. Und es gibt so tolle Pläne. Ich werde das Parlament einziehen. Weg hat keinen Zweck. Nicht? Und die Kumpanen grüßen zu, das schaffst du, Alter. Nicht? Und dann kommt er nach Hause, wird von seiner enttäuschten Frau empfangen stark gerügt und vielleicht ist er ein gibt mit dem Kopf Kochlöffel auf die Hände und legt sich dann hin und geht morgens wieder völlig frustriert zur Arbeit. Solch ein Mensch ist angehaftet an Trägheit, solch ein Mensch ist angehaftet an Berauschungsmittel, solch ein Mensch macht sich starke Illusionen über sich. Die Wesen sagen, er ist in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Er wird von Tamagun stark beeinflusst. Ein anderer Mensch ist ein leidenschaftlicher Mensch. Er springt in seinen Porsche rein, startet morgen, ärgert sich fürchterlich, dass ihm jemand den Weg geschnitten hat, geht zur Arbeitsstelle, macht ordentlich viel Geld und macht Holidays, Ferien und genießt ein ausschweifendes Leben. Solcher Mensch ist mehr in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Die Leidenschaft tut ihn, sagen wir mal, ziehen und zerren. Und ein anderer Menschentyp ist, wie soll ich mich ausdrücken, jemand, der meditiert, der sich philosophisch weiterbildet, der sich, der es vermeidet, sich zu binden und der ein Leben führt. Als wir in Heidelberg noch den Tempel in der Kurfürstenanlage 5 hatten, bin ich öfters zum Morgen, bis die Sonne, also wenn es Sommer war, in den Park gegangen. Da gibt es so einen kleinen Park mit so einem Ententümpel und saß dort morgens und schändete die Runden. Und dann sah ich diese Menschentypen. Manche, die heimatlosen Bettler, lagen schnarchend auf den Bänken, nicht? Und wenn mal ein Schulden, eine Gymnasiastin vorbeiging, tippen sie begeistert unter den Schlafdecken. Menschen in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Dann so gegen, weiß nicht mehr so genau, ein bisschen so gegen 7 Uhr, 10 vor 7, kamen die Businessmen in den Ladeschreibanzügen. Oder haben sie so ein blaues Hemd haben sie meistens an, ne? Also eine dunkelblaue Jacke. Aber so ein bisschen für den Daniel, der kennt sich dann gut aus, also der hat so ein Leute zu tun. Meistens so ein hellblaues Hemd, so eine dunkelblaue Blazerjacke, forschen Schritt, ein Samsonite taumelt in der Hand, nicht? Und sie rennen dem Business zu, machen vielleicht noch Stopp vor dem Computerladen und sehen den neuesten Toshiba Turbo fix und fertig und wollen den am liebsten noch kaufen, schnell dann ausbrechen auf dem Wege. Zwischendurch schreit ihr Telefon auf, bling, 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 und sie sagen, ah ja, ich komme ja schon. Und Menschen, die völlig ihr Leben der Erscheinungsweise der Leidenschaft hingegeben haben. Und ich saß da so in freudigen Gedanken und plante meine nächste Indienreise, meditierte ein bisschen und so weiter und so fort und beobachtete das ganze Treiben als einer, der ein bisschen losgelöst ist von dem materiellen Leben. Das heißt, dass diese, ich gebe zu, dass in meinem Leben auch Einflüsse von Leidenschaft und Unwissenheit sind, aber so ein spirituelles Leben ist mehr ein Leben in der Erscheinungsweise der äußeren Tugend. Man versucht, seine Sinne zu kontrollieren, seinen Geist zu kontrollieren. Auf diese Weise versucht man, die Fesseln der Wünsche, die einen hin und her zehren und ziehen, zu beenden. Zur Freiheit, ja, Freiheit ist möglich, aber du musst sehen, wenn du deine Freiheit, die du als Seele hast, wenn du sie richtig nutzen willst, musst du sehen, dass du in die niederen Erscheinungsweisen von Leidenschaft und Unwissenheit meidest. Wenn man zum Beispiel glücklich sein will in seinem Leben, muss man muss man es vermeiden, Nahrung zu essen, die wo getötet wird, Fleisch. Diese Fleischkost und auch Alkoholkost bringt die Erscheinungsweise der Unwissenheit im Leben. Man fühlt sich schwerer. Man fühlt es richtig physisch, diese Schwere. Und ganz bestimmt geistig. Nicht? Ein Mensch, der immer bedrückt ist, weil er falsch ist, lebt in diesem, kann seine Freiheit nicht richtig nutzen. So, ich möchte euch gerne inspirieren, euren Weg in die Freiheit zu bestimmen, indem ihr ein höheres spirituelles Leben kultiviert. Und ein gutes, ich möchte zum Abschluss zwei Dinge euch erzählen. Eine kleine Geschichte, die euch inspirieren kann, und dann möchte ich euch eine kleine Autorenvorlesung zumuten. Ich habe ein Buch geschrieben, Der Weg des großen Abschieds, und möchte aus diesem Buch vorlesen über den Begriff Freiheit. Zunächst einmal möchte ich euch die Geschichte von einem Adler erzählen. Viele kennen es schon, aber ich finde es sehr schön zu hören im Frühling. Es gab einmal ein junges Adlerküken, das von seiner Mutter ausgesetzt worden war und von einem Hühnervolk großgezogen wurde. Das Adlerküken hatte prächtige Schwingen. Ein kühnen Vogelschnabel, Adlerschnabel und wirklich weitsehende Augen hatte das Adlerjunge hatte allerdings ein schweres Problem, ein Identitätsproblem. Es dachte, es ist ein Huhn. War ja groß geworden unter den Hühnern. Und so pickte es die Körner, die seine Nahrung ausmachten, zwischen dem Hühnerdreck hervor, gackerte wie ein Huhn, wenn es Bussarde und andere Adler im Himmel kreisen sah, voller Furcht und voller Angst. Und da kam nicht dazu, jemals auch nur einen einzigen Meter zu fliegen im Leben. Es dachte, es ist ein Huhn. Einmal kam es zum weißen Huhn und sagte, wenn ich mich gelüstet so nach den Wolken, die ich da rufen höre, diesen Wolken, am Horizont, Wolken geht, wirst du dich umbringen. Denn jeder, der in einer Wolke ist, wird runterfallen und sich den Hals brechen. Das ist der erste Grundsatz des Hühnerwissens. Okay, bleib auf dem Boden. Und ich hab nur Sehnsucht. Ja, Sehnsucht, Sehnsucht hin und her, gackerte das Weise. Bleib bei uns. Und Boden war nämlich doch weise, wusste, dass seitdem der Adler unter dem Hühnervolk war, kein einziger Bussard oder Habicht sich an den Hühnern vergriffen hatte. War im Interesse des Hühnervolkes, dass der Adler auf dem Boden blieb und sich weiterhin für ein Huhn hielt. Nun, irgendwann einmal kam einmal ein Brahmaner vorbei und er sah das, er beobachtete den Adler und fasste sich ein Herz. Ich muss dem Adler helfen! Und er nahm ihn auf den Arm, warf ihn in die Luft, in der Hoffnung, der Adler würde jetzt Flügel bewegen, aber der Adler klebt fast die Flügel am Leib und er fiel mehr oder weniger unsanft auf die Seite, auf den Boden. Es kann nicht sein, König der Lüfte, du musst fliegen. Du kannst nicht wie ein Huhn im Dreck verrecken. Da nahm den Adler, kletterte ganz hoch auf einen Berg und warf ihn in hohem Bogen herunter. Der Adler war jetzt gezwungen, ein bisschen die Flügel zu öffnen. Segelte so ein bisschen an die Bergseite, aber weil er so lange dachte, ein Huhn zu sein, musste er nicht mehr so kullert ineinander heruntergekommen, staub überdeckt unten an. Einen letzten Versuch mache ich noch, sagte der Brahmana und nahm den Kopf des Adlers und richtete ihn langsam nach oben, sodass der Adler gezwungen war, in die helle Sonne hineinzuschauen. Der Adler die Sonne sah, durchlief ihn eine Erinnerung, die seine Flügel zum Bibbern brachten und Schlagen brachte. Er krächzte den Schrei der freien Adler. So ähnlich. Und erhob sich in die Lüfte und flog von dann, um ihn wieder zurückzukehren zum Hühnerdreck. So, das ist eine kleine Geschichte über Freiheit. Auch wir, die wir Teile Gottes sind, lassen uns mit dem Adler vergleichen. Wir sind in die wachsame Welt gekommen und haben dort eine bestimmte Lebensform angenommen, die uns unsere spirituelle Freiheit bedeckt. Wenn die Seele in das Gebärge fällt und dort eine Kristallform annimmt, ist sie sehr unfrei. Wenn sie die Form einer Pflanze annimmt, ein bisschen freier, als Mensch noch ein bisschen freier, aber erst ganz frei, wenn sie auf die spirituelle Ebene kommt. Auch wir sollten aufrechnen in unserem spirituellen Leben, um, wie soll ich mich ausdrücken, den Weg der Freiheit anzugehen. Ich möchte euch ein bisschen meine eigene Geschichte lesen, ist etwas dramatisch. Wenn ich an mich glauben, doch, doch. Ich möchte euch von meinem Buch vorlesen, Der Weg des großen Abschieds. Keine Angst, ist nicht langweilig. Ja. Das ist ein Tagebuch von einer Himalaya-Reise und beschreibt gerade, wo ich versuche, eine Höhle zu erreichen, in der Krishna einst in seiner Form als Vyasadeva die vedischen Schriften verfasste. Während des steilen Aufstiegs lasse ich die anderen hinter mir, keuchend vor Anstrengung und froh, dass mich die Soldaten nicht gesehen haben, stolpere ich in die Höhle. Ich will die Altargestalt von Vyasadeva sehen, doch noch bevor sich meine Augen an das schummrige Licht der zwei Öllämpchen gewöhnt haben, überkommt mich das seltsame Gefühl, beobachtet zu werden. Ich verändere meinen Standort in der Höhle und dann nochmals, doch vergebens. Überall folgen mir die Blicke und ich weiß noch nicht einmal genau, wessen Blicke. Ich bin beunruhigt. Wer oder was schaut mich so durchdringend an? Schließlich erkenne ich im hinteren Teil der Höhle die ehrfurchtgebietende Gestalt Srila Vyasadeva und seine segnend emporgehaltene Hand. Seine rubinroten Augen fixieren mich unverwandt und fordern. Ich habe das untrügliche Gefühl, dass mich diese Augen auch noch außerhalb der Höhle anschauen werden. Und auf einmal wird mir klar. Du lebst in dem Verständnis, der Beobachter zu sein, derjenige, der alles sieht und sich auf alles seinen Reim macht. Doch es ist andersherum. Du bist der Beobachtete. Während du dich durch dein Leben bewegst, schaut dir ein allmächtiger jemand die ganze Zeit zu. Und wenn du diese Persönlichkeit erkennst und ihrem und nicht deinem Plan folgst, beginnt ein neuer Abschnitt in deinem Leben. Der Abschnitt des geleiteten Tuns. Weiter. Mein anfängliches Unbehagen weicht langsam und während ich in Vyasadevas Gesicht und seine fragenden Augen schaue, sehe ich einen unendlichen Fluss von Gesichtern, die aus der Vergangenheit hochkommen und wieder vergehen. Meine eigenen Gesichter. Ich sehe Mönche, die auf einem Pilgerzug durch weite Steppen ziehen und unter ihnen ein, der mir seltsam bekannt vorkommt, mit tiefer Versenkung. Dann Szenen voll rasender Leidenschaft. Mann und Frau umklammern sich. Vater und Sohn stehen einander in nackter Aggressivität gegenüber. Bilder aus anderen Jahrhunderten. Immer wieder großes Bemühen im Traum des Erreichen wollen und dann Enttäuschung über die Ergebnisse, die wie Wasser zwischen den Händen zerrinnen. Über diese Gestalten und Szenen legt sich ein dünner Schleier der Illusion. Bis zu der Begegnung mit meinem spirituellen Meister. Bis zu meiner Einweihung. Beglückt und dankbar sinke ich in die Knie und möchte mich nicht wieder erheben. Die Illusion wurde zerstört, aber nicht von mir. Dazu war mein spiritueller Meister nötig. Ich bete, nicht wieder von neuem der illusionierenden Energie zu verfallen. Ich habe die Möglichkeit bekommen, ein spirituelles Leben zu führen. Und weil ich dieses Geschenk noch immer nicht ganz benutzt, und Tode wird durch die Kraft der materiellen Wünsche angetrieben, die aus der Quelle des Egos gespeist werden. Wie sich ein Wasserrad unter dem Schwall des fließenden Wassers dreht und dreht und dreht, so dreht sich der Kreislauf der Geburt und Tode durch den Schwall der materiellen Wünsche, die aus der Identifikation mit unseren Rollen kommen. Mal Priester, mal Liebender, mal Vater, mal Sohn. Wie einfach es ist, diesen Kreislauf zu beenden, wenn wir uns als ewige Diener Krishnas erkennen und unsere Wünsche mal individuellen, also einen individuellen Umgang, meinem eigenen Umgang mit dem Thema Freiheit. Solange das Lebewesen voll mit diesen materiellen Wünschen ist, ist es nicht wirklich frei. Wenn du so frei bist, wie du bist, dann sage deinem Geist doch, was er in den nächsten 5 Minuten denken kann oder denken soll. Es geht nicht. Materielle Wünsche sind da drin. die uns immer wieder fern und zieht. Erst wenn wir in der Lage sind, wie soll ich mich ausdrücken, ein echtes spirituelles Leben zu praktizieren, werden wir aufrecht auf unserem Weg in die Freiheit gelangen. In die Freiheit, wo uns die materielle Natur nicht mehr beengt und drängt, so weiter. Wir sollten werden wie Adler, jetzt in einer anderen Sprache. Manche sind jetzt schon kleine Adler, die so halb aus dem Ei heraus sind und gucken, Angst haben, ob sie fliegen sollen. Andere sind schon geflogen. Andere haben Eischalen hinter den Ohren, ganz deutlich sichtbar für einen Menschen mit geurteilten Augen. Andere sind schon weit geflogen und sind noch einmal zwischengelandet auf ihrem Wege in die spirituelle Freiheit. Nun, um diesen Weg in die spirituelle Freiheit zu gehen, ist es wichtig, dass wir aufbrechen lernen. Nichts Neues kommt, wenn man verhaftet bleibt am Alten, am hinderlich Alten. Ich habe hier, ich möchte ein bisschen vorlesen, für jemanden, der spirituelles Leben praktizieren will, gibt es ein paar ganz erprobte Regeln, die ich ganz kurz mal lesen möchte. Zunächst einmal brauchst du ein gutes Verständnis deiner eigenen Ausgangssituation, um nicht, sagen wir mal, etwas vorzunehmen, was völlig irrealistisch ist und was nur ein niemals zu erreichendes Ideal bleibt. Der zweite Punkt ist, es ist gut für jemanden, der aufbrechen will, sich auf seine Talente und Begabungen zu besinnen und auch auf das, was ihn im tiefsten Inneren inspiriert. Ne? Gibt es irgendetwas in deinem Leben, das dich im tiefsten Inneren inspiriert? Das ist es, was du tun müsstest. Drittens, nach bestem Wissen einen kleinen Plan entwerfen, aber dabei völlig flexibel bleiben für das Erkennen eines höheren Plans. Der vierte Punkt ist, dass man betet um Kraft und Führung. Ihr habt keine Ahnung, wie, also natürlich, sorry, das habe ich jetzt so gesagt, viele von euch haben eine große Ahnung und manche sogar ein verwirkliches Wissen davon, wie stark ein aufrichtiges Gebet zu Krishna sein kann. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, Kesham Satata Yatsanam Vajatam Prithipuratam Sadami Buddhi Yogam Sam Yenamam Upayantite. Das heißt, er gibt die Intelligenz, die nötig ist, um zu ihm zu kommen. Wie jemand, der eine Fackel ins Dunkel hineinbringt, so bringt erleuchtet Krishna mit dem spirituellen Wissen aus dem Herzen heraus und so dass wir unseren Weg gehen können mit großem Enthusiasmus. Was auch sehr gut ist, um Fortschritte ins spirituelle Leben zu machen, ist, dass man liest in heiligen Schriften und aus diesen Schriften Inspiration auftankt, die einem Menschen helfen können, den spirituellen Pfad zu Ende zu gehen. Und so gibt es einige Punkte. Wenn es euch interessiert, könnt ihr weiter in dem Buch lesen, den Weg des großen Abschieds oder des großen Aufbruchs. Ich möchte jetzt zum Ende meiner Vorlesung kommen und damit gleichzeitig zur Ankündigung und des zweiten Tempel tanzen. Ja, gut. Ich möchte euch bitten, in diese Frühlingskraft, diese Aufbruchsatmosphäre, die es so gibt, zu nutzen und euch Gedanken zu machen, wie ihr die Freiheit, die ihr bekommen habt, nehmen könnt, das kostbare Gewehr der Freiheit, und wie es euch helfen kann, Licht auf eure Wege zu werfen, die euch, sodass ihr Hilfe habt, euch weiter zu entwickeln.